Hallo und herzlich willkommen bei Meine Tage mit Natascha El-Kasri und
Mandana Naderian.
Herzlich willkommen zu Zyklus 169, eine Woche überfällig, Mandana. Du siehst toll aus, erholt, hattest eine Woche Ruhe vor mir, ich hab dich vermisst.
Wer erholt, sag mal, dir knall ich gleich ein paar. Hallo, schön dich wiederzusehen.
Ja, wirklich.
Ich sehe aus, Leute, meine Haare gleichen Momo nach dem Regen, weil ich bis eben, nämlich haben wir draußen natürlich Sand geschippt. Bist du geil. Das ist Liebe, wenn deine Augen etwas sehen, was die Realität nicht bringt, muss man sagen, bist du fast Jesus, der ja auch die Lahmen hat gehen sehen.
Du siehst toll aus. Du siehst immer toll aus für mich.
Ich muss sagen, dein Friseur hat sich gelohnt. Du siehst aus wie vor 26 Jahren in der Maisa-Redaktion. Was soll ich sonst sagen? Oh. Und ich sage Folgendes. Bei allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. 1. Korinther 16, Vers 14. Der Konfirmationsspruch meiner Tochter. Und hiermit, ta-ta-ta-ta, läute ich meine letzte Woche ein, warum ich persönlich nicht konnte. Warum du nicht konntest, kannst du ja selber erzählen. Geht ja ein bisschen schneller bei dir.
Ja, also ich konnte, an dem Dienstag nicht, wir wollten ja eigentlich Dienstag aufnehmen. Da hatte ich wichtige Termine, die so wichtig waren, dass ich todmüde war. Und da bin ich nach Hause gekommen, musste erstmal pennen und habe dich ja dann angesimst, können wir verschieben, ich bin so müde. Und du warst auch sehr dankbar. Und dann haben wir auf Freitag verschoben, Freitagmittag. Und und dann kam Freitagmittag und du warst ja auch ganz tapfer und hast dann gesagt, ich kann Punkt 1, überhaupt kein Problem, hatte ich so eine Voicemail drauf, da habe ich deiner Stimme, weil wir ja seelenverwandt sind, schon
eben
angehört.
Du hast es gemerkt.
Oh Gott, die Frau ist wirklich gerade unter Zeitstress. Ich im Prinzip war auch unter, also ich war jetzt auch nicht böse, ne, weil ich ja einen Tag später zum 90. Geburtstag zu meiner lieben Tante nach Bayern gefahren bin und an dem Freitag ja auch noch eine Spätschicht hatte. Ich musste ja mal wieder arbeiten.
Ja,
und von daher habe ich es dir aber, und da habe ich gesagt, komm, da, Achtung, bitte Axel, Jingle, den Nein-Jingle. Nein, 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 nein.
Nein, ich habe doch Nein gesagt. Nein ist Nein.
Da haben wir Nein gesagt. Wir haben Nein gesagt zu der Zyklus 169 letzten Sonntag und das war auch genau richtig so.
Genau. Und da habe ich überlegt, ob wir eventuell doch nochmal Roland Kaiser fragen sollten, ob wir vielleicht zusammen den Song Darum haben wir jetzt Nein gesagt vielleicht singen könnten. Würde
oder
eventuell ein Hit werden, weil viele Frauen ja ganz oft ein Ja sagen, Nein meinen. Ich würde fast sagen, glücklicherweise rede ich ja sehr schnell, sodass ich die letzten Katastrophen der letzten Woche vermutlich in 30 Sekunden runterrattern kann. Denn all dieweil unsere Tochter vor der Konfirmation stand und wir es alle schön haben wollten hier draußen, mussten wir ja, wie gesagt, die Terrasse neu klöppeln. Die ganze Odyssee begann damit, dass die Pflastersteine nicht rechtzeitig kamen, obwohl sie rechtzeitig bestellt waren. Daraufhin die Pflasterer abbestellt wurden, dann die Pflastersteine angekommen waren, die Pflasterer aber keine Zeit mehr hatten. Parallel ist meine Spüle verstopft gewesen, ich spüle ja mit der Hand, mein Backofen kaputt immer noch, sodass ich das war wirklich eine Schande, diesen Wiener Böden für meine wunderbare Buttercremetorte, die ich für Minou gezimmert habe, kaufen musste. Der Boden war unfassbar schlecht, fand ich. Meine Creme war eine Bombe. Das Ding sah auch echt granatenmäßig aus. Werde ich posten in einem, ja, wahrscheinlich 10-Minuten-Film. Das war aber noch nicht alles. Mein Handy ist kaputt gegangen. Ging also nicht mehr. Ich konnte nicht mehr tippen. Ich konnte nur Voicemails schicken. Dann ist unser Festnetz in der Praxis kaputt gegangen. Die Umleitung haben sie nicht gerafft auf mein Handy, das ja kaputt war. Also summa summarum hatten wir den technischen Obergau. Und das kurz vor der Konfirmation. Irgendwann hast du es mit Galgenhumor gesehen. Haben wir dann auch gemacht. Und dann sollte es auch noch regnen am 26. und Minou schon kurz vorm, ich springe aus dem Stockwerk 1, direkt in die Hühner rein. Ach so, ja, und jetzt kommt.
Auf die Pflastersteine,
die ja nicht lagen, deshalb war es auch nicht so hart beim Aufprall. Aber dann muss ich wirklich sagen, die Konfirmation war wirklich super. Es hat geregnet, als wir in der Kirche waren. Der Pfarrer, Bombentyp, meine Schwestern ausgeflippt, weil das wirklich ein ganz junger Pfarrer ist. Ganz, ganz toll. und der auch sagte im Prinzip, ihr selber steckt, also in jedem steckt ein Stück Gott. Wunderbar, fand ich, das ja genau meine Philosophie gewesen. Die Kinder sahen alle süß aus, alles war tutti frutti. Die Feier war wunderschön und Minou hat eine Rede gehalten. Das fand ich halt toll. Jeder, der da war, wir sind ja eine Mini-Familie, hat aber so persönliche Sätze von ihr bekommen und ich wusste das gar nicht, dass sie wirklich sowas Tolles schreibt. Alle waren zu Tode gerührt. Jeanne und Tati flenten von Anfang bis zum Ende. Unsere Nichte Nina heute, als es dann um die, sie hat sogar unsere verstorbenen Eltern im Himmel genannt. Der Bruder wurde auch erwähnt, obwohl sie sich immer streiten, bleibt er immer der Bruder. Also es war wirklich ein total gelungenes, schönes Fest.
Ich habe die Fotos gesehen, ihr seid so toll aus, wirklich, ihr seid eine ganz tolle Familie, Minou sah toll aus, wunderhübsch, wirklich.
Obwohl wir klein sind, Patentante Tina Schuster war am Start, die Kinder ja begleitet, seit sie geboren sind, haben wir alles feine Leute, die um uns sind und einfach unsere Familie sind, haben wir auch unsere Wahlfamilie, ne, ist das einfach. So, und was ich sagen wollte, der Tag war mega und jetzt, Leute, könnt ihr euch denken, startet mit dem Erdbeben, endet mit dem Erdbeben, Billy Wilder, was passiert? Alles war super, wir fallen tot ins Bett. Minou räumt noch ihre Sachen auf, liest die Karten, ist völlig überwältigt auch von der Anzahl an Karten, die sie bekommen hat, obwohl wir ja so wenige sind. Und die großzügigen Geschenke ihrer Tanten von Gabi, Jano, Tati, Olli, also alle die ganz, ganz tolle Sachen geschenkt. Nina, Anna, Dietmar, es war wirklich mega, mega. Kommt der Hammer. Schreit draußen ein Tier um 12:30. Ich dachte, es ist eine rollige Katze. Und dann kommt Minou heulend hoch. Mama, Mama, die töten alle Hühner draußen, die töten alle Hühner vor meinem Fenster. So, ich also um 10:30 völlig am Ende habe diese Hühner reingelassen, die normalerweise ab 8 im Stall sind, habe nicht um die Ecke geguckt. Ja, und da war noch eins von unseren Araucaner-Hühnern, diese süßen Puschel, draußen und der Marder hat das gerissen. Micha Hinger, es hat geklungen, diese Schreie, also es war wirklich ein Albtraum, dass dieser wunderschöne Konfirmationstag so enden musste. Diese Schreie, also es war ein Albtraum, wirklich. Ja, und
leider. Das ist ein Attentat.
Ich glaube, es war Selbstmord des Huhns, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe, weil ich erst sagen wollte, Minou lässt es rein, Gott sei Dank, weil sie hätte auch nicht um die Ecke geguckt, ob es da sitzt. Ich muss sagen, das Huhn ist doof, es hat nicht seinem Instinkt gefolgt. Ganz ehrlich, wirklich selbstmörderische Aktion.
Ist es zum Marder hingelaufen oder was?
Nee, aber wie kann man so doof sein und wenn es dunkel ist, draußen sein?
Ja, wirklich, dieses dämliche Huhn.
Also keine Instinkt, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin nur glücklich, Minou geheult, Mael wach geworden. Oh, ich so musste das sein, blödes Huhn. Ich war eher sauer auf das Huhn.
Wie geil ist das denn? Was ist das denn für ein Ende dieses schönen Tages?
Mann, total. Das waren wirklich so schlimme Schreie. Ich kann es dir gar nicht sagen. Mich hat das dann noch beerdigt, also Gott sei Dank. Von dem Huhn, natürlich von dem Huhn. Aber
das hätte der Marder doch jetzt auch essen können.
Hat er nicht. Also Micha sagt, ich hatte ja gedacht, ich beerdige alle bei uns. Micha, ich kann es nicht sehen. Micha ist hin, weil ich dachte, wenn das jetzt so gesplattert da rumliegt, das ist selbst für mich nichts.
Ist ja eklig.
Ja, ich konnte nicht hin. Ich muss wirklich sagen, früher habe ich auch Gesichter des Todes mir angeguckt. Mittlerweile kann ich so ein Zeug nicht mehr sehen. Und dachte, nee, vor allen Dingen, ich war ja auch noch 50-50 schuld. 50 Huhn und 50 ich. Also von daher, weil ich sie nicht durchgezählt habe.
Nee, nur das Huhn war schuld.
Ja, eigentlich nur das Huhn.
Weißt du auch genau, wo der Stall ist.
Mann, und auch wer ist um 10:30 noch draußen als Huhn?
Ja, ehrlich, wirklich, das dumme Huhn.
Also ich finde komplett, das Huhn hat schuld. Aber egal, ich war echt sauer aufs Huhn. Und auf jeden Fall einen Tag später war es schon besser. Und nichtsdestotrotz, ich muss sagen, ich bin froh, dass das hinter uns liegt. Und dass das alles Geschichte ist, muss ich sagen, Gott sei Dank.
Sauer aufs Huhn, so heißt der Zyklus.
Ja, genau. Ja, ich muss sagen, für mich ist das ein selbstmörderischer Tat gewesen. Das ist doch nicht normal als Huhn. Folge deinem Instinkt, Mensch. Das haben die Biester uns doch vorweg, the beasts of our nature, dass die, of our planet, dass die wissen, wo sie hingehen, wenn es Nacht ist.
Ja, folge deinem Instinkt, aber wirklich, dieses dämliche Huhn.
Bei dämlich fällt mir ein.
So, wie dämlich ist jetzt hier eigentlich Ben Affleck und J-Lo? Ich meine, gut, wir haben jetzt 2 Wochen nicht, ne? Also muss man auch nochmal diese alte Kamelle kurz. Man hat ja jetzt schon wieder eine Woche nichts von denen gehört. Wahrscheinlich sind sie jetzt schon wieder sind die jetzt getrennt oder was? Ist ja albern.
Ach, ich glaube das nicht. Du hast ja wohl, wir haben ja wohl erstmal Jellos ganz schlimme Sing-Liebesgeschichte, Unique Love Story gesehen. Nein, die sind natürlich nicht getrennt. Ich weiß auch nicht, ob Taylor Swift schwanger ist. Weißt du, es kann auch sein, dass sie vor dem Auftritt einfach mal eine Pizza gegessen hat und ihre Spanx vergessen, weil da mutmaßen sie ja auch, dass sie schwanger ist. Nur weil die so ein bisschen Bauch hat.
Die hat ja eh immer so einen Venushügel in den engen Klamotten. Also ja, die hat ja eh eine sehr weibliche Figur, die ist ja gar nicht so spindeldürr.
Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, dass die Leute zu viel reininterpretieren und nur wenn einer mal ein bisschen so die Stirn runzelt und wegguckt, ist er nicht gleich getrennt.
Nee, also mein Wochenende bei meiner Spoke in Bayern war ein Hammer. Die hatte ich ja jetzt auch alle, sage ich mal, über 10 Jahre, glaube ich, nicht gesehen. Aber das ist ja wirklich auch, da ist ja wieder Blut dicker als irgendwas. Also das ist ja wirklich, also man kennt sich einfach. Dadurch, dass man sich so viele Familienfeste grundsätzlich schon miteinander geteilt hat, ist es nie fremd. Ne? Mhm. Anton hat ein paar auch zum ersten Mal gesehen und aber auch der super herzlich sofort integriert. Wir haben ja auch, wir haben den 90. gefeiert von meiner Tante. Die ist schon in einem betreuten Wohnen, ist leicht dement, aber wirklich nur leicht, ne? Also jetzt gut, den Anton hat sie mit Moritz verwechselt, aber den Moritz hatte sie auch schon mal gesehen, den Anton noch nicht. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist also das so.
Ja, die sehen sich auch ein bisschen ähnlich.
Also. Ja, das finde ich jetzt auch. Da haben wir noch keinen Indikator für Demenz. Nee. Und ihr Sohn Kai, also mein Cousin, hat das super organisiert, der Hammer.
Toll.
An dem ankommenden Tag waren wir abends bayerisch essen. Also es fing direkt mit einem vollen Magen dann an, ja. Dann war der Samstagabend zu Ende und dann waren wir Sonntag, glaube ich, weiß ich nicht, ab 11:30, 12 bei ihm privat zu Hause. Da hat er das organisiert, ist auch am besten dann für die Mutter und für alle. Und den Garten wunderschön hergerichtet und dann hat er Catering bestellt. Er und seine Frau natürlich, die haben das und seine Tochter, die haben das alle gemeinsam organisiert. Und seine Schwester noch, jetzt wollen wir hier keinen vergessen. Also es war toll organisiert. Und die, auf jeden Fall, es war am Ende wirklich das große Fressen, ne? Du konntest ja die ganze Zeit essen und trinken. Also wir saßen da ja eigentlich nur bei einem Glück nicht Regen, wunderschönem bayerischen Sonnengarten, sag ich mal, und haben da die ganze Zeit gegessen und getrunken. Ich bin so tot ins Bett gefallen abends. Und die 90-Jährige mit ihrem Bruder Klaus, der 4 Jahre älter ist, Bombe durchgehalten.
Und ja, aber die lieben sich toll in dem Alter, wie mega.
Ja, und dann hast du diese alten Menschen, die schon 94 Jahre auf dieser Erde sind und die lieben sich ein Leben lang extrem. Die haben einen Bond, die beiden. Und schön. Das sieht man so süß.
Ja, aber und das finde ich, das erwärmt das Herz so, finde ich. Und also wie gesagt, wir haben uns ja quasi das ganze Wochenende nur mit Essen beschäftigt, wir beide.
Ja,
machen, Essen machen oder Essen oder Essen verdauen. Und ich sag dir eins, das war auch wieder so witzig, weil wir waren an einem richtig geile Location. Ole Lisa heißt das hier. Das ist so ein Gut Punker. Das ist so ein altes Reiterzeug da, Reitergedöns. Sieht aus wie auf dem Imhof. So, jetzt pass auf.
Geil.
Das Geile war, das war so eine Entscheidung wieder. Gucke ich auf das Gute oder lasse ich mir das durch das 5% Miese das Ganze vermiesen? So eine richtig geile Learning-Lesson, muss ich sagen, währenddessen, weil die Bedienungen da, die Mädchen waren unterirdisch. Also unterirdisch, non-ambitioniert. Die eine sah aus, als wenn sie gerade aus dem Hospiz kurz mal Freigang hatte. Also sowas Schlimmes. Die wollten neben mir, die wollten sich überhaupt nicht bedienen lassen, weil die so krank und dünn aussah. Und mir nur die Rede hält und die nur reinkam, 2. Gang bitte. Und dann hat sie sich nur einen gefangen von Michal, die dann nur sagte, sie redet. Und es war so geil. Es war so schlimm. Die waren so passiv. Das kann man nicht, also ich, das gibt's überhaupt nicht sowas. Und da dachte krass. Ich mir auch so, dass selbst diese Lustlosigkeit in diesem Job, das geht einfach nicht. Weißt du, wenn du keinen Bock hast auf Leute, wenn du sagst, du willst Work-Life-Balance und willst einfach nicht arbeiten, dann bleib zu Hause. Aber das war unterirdisch. Also das Essen war mega, aber wie es gebracht wurde, war wirklich below zero. Also ganz, ganz schlimm.
Ja, aber das ist wirklich ein guter Punkt, ne? Und eine gute Life-Lessons, finde ich auch. Lässt du dir dann diesen wunderschönen Tag, der nicht wiederholbar ist und was ein tolles Ereignis ist, von so ein paar Hasen dann versauen? Oder sagt man, okay, Haken hinter, der Rest ist schön, ich konzentriere mich auf das Gute. Ist keine leichte Aufgabe, finde ich.
Nee,
da kann man
also
sich schon die Laune versauen lassen.
Total, vor allen Dingen, zumal eben feststand, wir wollen 2 Sachen, Poulade oder eben Rumpsteak oder vegan. Ja, dann sagen die 3 Wochen vorher, sie könnten nur Poulade bieten. Und ich so, wozu machen wir denn dann so komische tausende WhatsApp-Gruppen, wer will was essen? Und mich hat sich völlig aufgeregt und der Typ dann auch noch so angezickt. Ich meine, das ist ja nun kein Fastfood-Restaurant. Und das fand ich auch schon so ätzend, dachte ich mir, komm, dann blasen wir es ganz ab. Er so, nee, wir finden nichts anderes. Garten war ja nicht wegen der Pflastersteine, ihr wisst. Auf jeden Fall kann ich nur sagen, das war wirklich eine ganz klare Fokusgeschichte. Fokussiere ich mich jetzt auf den aufgepimpten schönen Raum, den wir schön geschmückt haben, mit Girlanden, mit wirklich, also der war wirklich süß. Es ist halt ein richtig altes Gestüt. Es sieht mega aus. Oder gucken wir jetzt, dass das so ätzend ist. Und wir haben uns alle entschieden dafür, dass wir einfach sagen, wir genießen das jetzt hier, wir sind zusammen und es geht ja darum, dass Minou alles schön findet und alle waren halt so platt von der Rede und das haben wir dann einfach wirken lassen und nachwirken lassen.
Ja, habt ihr richtig gemacht. Also ich glaube, dazu gehört es natürlich ein bisschen auch Lebensweisheit, ne, das dann auszublenden. Das hätte ich jetzt mit 30 nicht geschafft. Heute würde ich das auch schaffen. Ich würde die wahrscheinlich sehr zynisch, suffisant, extrem am Arbeiten halten.
Ich hätte ja wahrscheinlich, aber das permanent, kannst du nicht. Weißt du, die haben sich immer in die Küche verzogen, da musstest du dann hingehen, da können wir bitte noch ein Wasser haben. Und dann war es für Mael der Obergau, der wollte gerne Wiener Schnitzel, die hatten was anderes, die Kinder, es waren ja die ganz Kleinen und er war ja kurz vorm Tod durch Langeweile und dann sagte er, hätte gerne Wiener Schnitzel mit Pommes. Dann sagt die, Pommes gibt's nicht. Also es ist, wie gesagt, ist ein Sterne-Ding, ne? Pommes gibt's nicht. Also okay, was nimmt er dann? Egal, er hat dann aus Trotz hat er Tomatensauce und Nudeln genommen, haben wir auch ein geiles Foto von. Und dann, Achtung, wollte er seine Stimmung retten, indem man Brownie nimmt mit Vanilleeis. Und was kommt? Brownie mit einer Erdbeerkugel. Und er nur so, das habe ich nicht bestellt. Und ich dann so, doch mal, ey, mit dem, also nein, das habe ich nicht bestellt. Ich wollte eine Vanilleeiskugel. Ja, Vanille ist aus. Und dann war es dann für ihn auch gelaufen. Das ist auch so witzig.
Oh, das ist aber auch echt scheiße.
Ja, ich muss auch sagen, also wie gesagt, man hätte genug Gründe gehabt zu lästern, tun wir es einfach jetzt. Aber ansonsten war es ja wirklich, wirklich schön.
Ja, ja, ich weiß, es sind immer die Ja, aber ist das nicht schlimm, dass man am Ende dann über das Schlechte mehr redet als über das Gute?
Nee, deshalb wollte ich jetzt gerade nochmal darauf zu sprechen können, nein, wie schön die Tischdeko aussah und dass alle glücklich waren, alle gesund waren und dass wir gesund denken, denn das ist ja nicht immer der Fall. Wenn ich mir hier angucke, wie viele Burka-Trägerinnen ich heute schon wieder getroffen habe auf dem Weg nach Hause, da kann ich mir ganz klar sagen, Mann, bin ich froh, gesund zu denken. Das reicht mir schon.
Okay, an der Stelle muss ich dann kurz, ich habe jetzt gestern seit Ewigkeiten mal wieder in Lanz reingeseppt, wollte eigentlich nicht, seppte so rum, ne? Eigentlich wollte ich Germany's Next Topmodel gucken und das hatte aber schon angefangen und dann dachte ich, nee, das machst du jetzt nicht. Und erst wenn es nämlich fertig ist mit der Ausstrahlung bei ProSieben, dann ist es in der Mediathek und dann kann man es ja ohne Werbung gucken. Und deswegen dachte ich, da seppst du jetzt gar nicht rein und spulst zurück, weil dann habe ich ja die Werbung an der Backe. Da guckst du jetzt mal selbst rum. Bin ich bei Lanz hängen geblieben und da war Cola Hübsch, das ist eine Publizistin, die ist öfter in Talkshows, so und da muss man jetzt, und es war wieder der, den kennst du auch, der Ahmed Mansour da und es ging natürlich um Islam, um Integration, um im weitesten Sinne auch Palästina, Israel, ne, also es ging, also das war die Ursache, warum die sich getroffen haben, wie man das, dieses Problemchen jetzt im Prinzip löst, primär ging es aber um die Islamintegration, die misslungene, ne, so und diese, also mich hat sie auch mächtig aufgeregt, die Cola Hübsch. Ich finde, die kann man nicht einladen in Talkshows. Und ich finde Ahmed Mansour, der ja auch sehr extrem ist, oft in seiner Haltung. Aber er ist auf jeden Fall ganz klar liberal. Also der ist einfach gegen jeden Extremismus, was es gibt auf beiden Seiten. Von daher, den kann man jetzt persönlich auch zu extrem finden. Aber seine Haltung ist eigentlich in der Tat völlig in Ordnung. Und Cola Hübsch habe ich jetzt mal ein bisschen recherchiert. Die trägt ja ein Kopftuch. Und sie sah halt, ich dachte halt, ich habe mich so irritiert an dem Nachnamen Frau Hübsch. Also mein Deutscher geht es ja nicht, ne? Nee,
geht auch nicht.
Und deswegen dachte ich, guckst du mal, wie kommt die Alte denn zu einem Kopftuch, ne? So, und wenn du jetzt recherchierst, die ja predigte, dass es den liberalen Islamismus gibt, ne? Also der Umgang, wie wir da drauf gucken, ist falsch, ne? Und wir machen die ganzen Fehler, ne? Der Islam predigt auch die Scharia, ne? Die Scharia sagt ja nur, du sollst dich an deine Pflichten halten. Die hat ja niemals gesagt, dass du einen umbringen sollst oder steinigen sollst oder also, die ist auch pro Scharia, ne? Also ich meine, das ist
lieber
ja schon,
Gott.
Ja, genau. Also das ist schon da dachte ich mir schon, sag mal, dachte ich, ne? Also, pass auf, jetzt recherchiere ich die Alte, ja? Ihr Vater, Paul Gerhard Hübsch, ja? Also, der nachher hat er ja Tulla Hübsch hieß, so hat er sich genannt, also nämlich, ja, weil er der erste Konvertit ist, ja? Mhm. Wo du schon denkst, geboren in Chemnitz, ja?
No.
Später für später für etliche rechtsradikale Zeitungen geschrieben hat. Am Anfang auch für die Taz und für die Frankfurter Allgemeine. Am Anfang, später auf NPD-Zeitungen. Für etliche rechtsradikale Zeitungen. Das war der Vater. Sie ist vom Vater arrangierte Ehe. Und macht einen ganz klaren Unterschied auch, das dürfte man ja nicht verwechseln jetzt mit zwangsverheiratet, ne? So ja nicht. Da kann ich nur sagen, liebe Cola Hübsch, wenn du dich aus einer extremen emotionalen Liebe zu deinem Vater nicht traust, Nein zu sagen, dann ist es eine Zwangsehe.
Ja, natürlich.
Und, ja, eben,
und ich muss auch noch mal was sagen zur Scharia, ne? Das ist das, was sie ja fordern, dieses Kalifat, das bedeutet ja im Prinzip, dass der Koran bzw. seine Gesetze, dass die oberste Gesetzgebung ist. Wir feiern gerade 75 Jahre Grundrecht, auf das ja vor allen Dingen Deutschland sehr stolz ist, nach Nazi-Deutschland, und dessen Gesetze ja viele andere Länder adaptiert haben, weil es so gut ist. Da frage ich mich doch wirklich, und das ist, habe ich mich jetzt auch mit dem Patienten unterhalten, der ist nämlich Richter, wie kann das sein, dass man Gesetze so dermaßen ausleiert und sieht, dass dieses Gummi überleiert wird und nicht vorher schon mal zusieht, dass man es wieder zusammenkräuselt? Das frage ich mich. Weil bei sowas, wenn jemand auf die Straße geht mit der Burka, Scharia schreit und Kalifat, also möchte unterjocht werden von einem muslimischen religiösen Dogmen, dann tut mir leid, ist Deutschland das falsche Land.
Ja, und wenn du dann recherchierst, die Mutter ist Inderin, ihr Muslim, ihr Islam kommt aus dem Indischen, also indische Muslime, das ist die Grund von ihrer Gemeinschaft, wo sie da arbeitet, und diese Gemeinschaft ist auch ein Kalifat, also sie schwören Treue einem Kalifen, wenn der stirbt, musst du nochmal schwören auf den neuen Kalifen, und die sind gegen Gewalt, ja, sie sind aber ganz klar, kannst du halt nachlesen, gegen das Christentum, also sie wollen Europa missionieren für den kompletten Islam, weil sie sagen, das Christentum ist ja auch nach Indien gekommen und hat alle missioniert. Und das finden die nicht gut. Und das stimmt, die Christen waren ja auch so arrogant und dachten, sie könnten auf der ganzen Welt ihre dämliche Ideologie verbreiten.
Guckt dir die Indigenen an, sind wir auch total gegen Missionieren.
Ganz genau. Also deswegen, also da haben die Christen natürlich genauso viel Bockmist gebaut. Aber mit der Retourkutsche zu kommen, jetzt Europa islamisch zu machen, weil wir das auch, sag ich mal, in Indien gemacht haben, da siehst du doch schon, wie irre.
Und dann, das ist Extremismus.
Das ist alles andere als liberal.
Mann, völlig. Die sind antisemitisch, die sind extremistisch, und das geht nicht. Das Wort sagt's doch schon, anti. Ne? Das geht nicht. Und ich finde es sowieso so hart, dass die hier wirklich verkleidet bis unter die Schuhsohlen, dass die da auf die Straße gehen dürfen, demonstrieren. Weißt du, eine Kalifat-Demo hier am 11. Mai, da frage ich mich doch ernsthaft, wo sind wir denn? Das ist das ist nicht liberal. Das ist einfach, wie ich finde, und deshalb Achtung Grundgesetz. Das ist sehr schön, die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, aber ihr müsst mal raffen, dass wenn so etwas Extremistisches ausgesprochen wird, dann schränkt es die Freiheit eines anderen ein oder sie schränkt sozusagen die Lebensweise anderer ein, weil diese Wahnsinnigen fordern, dass alle muslimisch leben sollen. Das will hier kein Mensch. Und deshalb muss man da finde ich einen Riegel vorschieben, und ich finde schon, dass das eine absolute Straftat ist.
Finde ich auch, absolut. Also das ist absolut irre. In der einzigen, Ahmed Mansour hat auch gut dagegen gesprochen. An der einen Stelle, finde ich, hat er allerdings aus meiner Sicht einen kleinen Fehler gemacht, als er natürlich dann fragte, was ist denn mit den Frauen im Iran? Und ne, und die leben doch auch nicht in Freiheit. Sie predigt ja, der Islam ist ja für Freiheit und ne, bla bla.
Lieber Gott.
Naja, also, und dann sagt er aber, dürfen denn auch Schwule bei ihnen in der Gemeinschaft sein, ne? Und da hat sie erst so rumgedroht, aber am Ende hat sie gesagt, ja, ne? Das gehört zwar nicht zu den Glaubenssätzen, sagt sie, also im Glaubenssatz ist natürlich bei denen auch Mann und Frau, und das fand er halt dann, ne, das wäre ein Zeichen, da habe ich natürlich gedacht, jetzt dünnes Eis.
Das
ja, dünnes
gelogen.
Eis auch, weil die Christen machen auch nichts anderes.
Außerdem, an der Stelle, zeigt mir mal im Iran ein schwules Pärchen, das da das nicht den Weg in Knast findet, sondern das Applaus bekommt von irgendeiner, das kannst du mir nicht erzählen, das stimmt nicht.
Nee, also sie sagt natürlich, die Gemeinschaft in Hamburg, wo sie ist, ne, da und in Frankfurt, da dürfen auch Schwule, in Deutschland dürfen schwule Muslime Teil dieser Gemeinschaft sein. Aber trotzdem, da bin ich insofern nicht mitgegangen, weil ich meine, wenn du dir jetzt den Papst anguckst, der jetzt wieder gesagt hat, da zu viele Schwule im Priesterseminar, hat er ja direkt wieder zurückgenommen. Ne? Also im Moment sagt er einige Sätze, die er direkt wieder zurücknimmt.
Warme Brüder, da kommt der Begriff ja her.
Aber echt, ey. Aber da dachte ich, ja gut, da ist jetzt die katholische Kirche auch nicht anders, ne? Also die, und da bin ich ja am Ende auch immer der Meinung, naja gut, jeder Verein macht seine eigenen Regeln, das ist jetzt kein Verein für Homosexuelle, also pff, die müssen ja halt dann einen anderen Verein suchen.
Aber da muss ich mal jetzt ganz ausnahmsweise die Katholiken in Schutz nehmen, die sind ja nicht wie, sagen wir mal, die islamisch geprägten Staaten, die ja Homosexualität unter Todesstrafe stellen, ne? Oder Gefängnisstrafe. So weit im Mittelalter sind dann die Katholiken dann Gott sei Dank doch nicht, weil sie auch einfach zu viele ihre eigenen Brüder dann wegschließen müssten. Das geht natürlich nicht. Und ich sehe es aber ganz klar, wer menschenfeindliche Staatsformen laut auf die Straßen schreit, das ist eine Straftat, der gehört weggeschlossen. Fertig.
Ganz genau. Und sie sagte nämlich immer, man muss mit denen reden. Und Ahmed Mansour sagte, ganz genau, hat nämlich auch gesagt, die sich nicht an das Gesetz halten, mit denen muss ich nicht reden. Mit allen anderen schon.
Das geht nicht.
Und da bin ich auch,
du kannst
leider,
auch mit Terroristen kannst du doch nicht. Du kannst doch mit Terroristen nicht reden. Weißt du, und wenn ich dann da sitze und denke, Michal erreicht ihre Kinder nicht und guckt mal kurz auf ihr Handy und sieht, dass hier so ein Bombenhagel auf Tel Aviv abgefeuert worden ist und in einem, das sind so kleine rote Fähnchen, die leider überall dann so Alarm schlagen und genau ein Ding auf die Schule, wo unsere Kinder sind. Weißt du, Michal durchgedreht, weil die Kinder nicht erreicht hat. Die hat die Kinder unfassbar nicht erreicht, weil die, Gott sei Dank haben wir sie danach erreicht, weil die in Bunker mussten. Sirenen gingen los, genau neben denen ist eine Bombe eingeknallt. Und dann fragst du dich, weißt du, und dann geht's im Internet geht's dann los, pro-Palästinenser, Genozid. Leute, egal wo die Menschen sterben, es ist nicht in Ordnung. Aber wenn wir hier auf den Straßen Leute haben, die demonstrieren mit einem roten Dreieck auf der Hand bemalt. Das ist das Zeichen für die Hamas.
Eindeutig.
Dann ist es eindeutig. Ja. Und da, eindeutig. Entschuldigung, wenn man dann pro-Palestine schreit, dann schreibt man pro-Hamas. Wenn man pro-Hamas schreit, dann schreibt man für Mörder. Und das war 1933 schon, finde ich, das Schlimmste, dass jeder wusste, was passiert und keiner was sagt. Macht mal den Mund auf und jetzt ist mal Feierabend. Rotes Dreieck, tut mir leid, und von der Straße muss ich unseren Polizisten danken, dass die sich überhaupt da diesen finde ich, diesen Wahnsinn aussetzen, selber im Prinzip angeschossen zu werden. Ist ja jetzt auch gerade heute wieder passiert, dass so ein Wahnsinniger,
du meinst Mannheim?
Ja, mit Messerstichen los ist und auch ein Polizisten. Man weiß angeblich nicht, wie die Tat motiviert ist, aber ich kann euch sagen, Leute, das ist nicht mehr witzig.
Nee, das ist nicht mehr witzig, bin ich bei dir. Und deswegen finde ich es umso toller, ich bin ja immer für diese Zwei-Staaten-Lösung und deswegen muss ich sagen, finde ich es ganz großes Kino von Irland, Spanien und Norwegen, dass sie auch letzte Woche schon, also aber mit dem 29. Mai wurde es dann offiziell Palästina als Staat anerkennen. Also 140 Länder erkennen Palästina sowieso als Staat an. Es ist halt nur kaum bis gar kein westliches Land dabei. Und das sind jetzt mal drei Vorreiter. Und dann gibt es halt direkt wieder diese Gegenargumente, ja wie, und dann ist da eine Hamas-Regierung und wir haben das Gleiche wie in Afghanistan oder im Iran. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wir sind für die Zwei-Staaten-Lösung und dann müssen wir natürlich darum gucken, Hamas ist mit Terroristen verhandeln wir nicht. Ende.
Richtig.
Die Palästinenser, die Partei muss da an die Macht und die Palästinenser brauchen einen Platz zum Leben und die haben Recht darauf, einen Platz zum Leben zu haben und es muss nebeneinander funktionieren. Deswegen, ich fand das einen geilen Schachzug, das Land anzuerkennen, weil dann hat es auch automatisch mehr Rechte und dann musst du schon wieder auf einer ganz anderen Augenhöhe miteinander reden und gucken, wie der Frieden geht und also ich fand's gut. Ich würde mich freuen, wenn Deutschland nachzieht. Die Grünen würden das ja machen, ne?
Ja, und ich muss ja auch sagen, weißt du, ich finde, das, was mir auch die letzte Woche gezeigt hat, ist so, meine allererste Freundin aus Korbach, wir sind ja nach Korbach gezogen, da war ich so 4¾, da hat mein Vater sich ja mit der Praxis niedergelassen, Jeanne war ganz klein, die war ein bisschen über ein Jahr, da habe ich Carola Seiler, war meine allererste Freundin dort, und die ist jetzt gestorben mit 53 Jahren, sie hatte Gebärmutterhalskrebs, und das habe ich erfahren über meine Schwester, Schwägerin, die es wiederum gehört hat von jemandem, der auf irgendeiner Party war. Und ich hatte gehofft, weil es das dritte Mal wohl zurückkam, dass sie es schafft. Wir haben uns immer nur so sporadisch zum Geburtstag gratuliert und eben Weihnachten.
An der Stelle wirklich junge Menschen da draußen, Männlein wie Weiblein, dafür gibt es eine Impfung.
Auf jeden Fall muss ich sagen, als ich das gehört hatte, mir ist ganz betroffen gemacht, weil sie, ja, ich habe ja natürlich viel mit ihr erlebt. Und dann habe ich mich auch gefragt, also wie gesagt, nur sporadisch immer zum Geburtstag oder zu Weihnachten und Ostern. Und ihre sehr, sehr, ihre liebste Freundin Uta ist auch eine Freundin von mir. Die habe ich halt gefragt, ob es wirklich stimmt, dass sie gegangen ist. Und sie sagte dann ja und es wäre für sie ganz fürchterlich. Und den ersten Impuls, den ich hatte, war so eine Dankbarkeit dafür, dass meine ehemalige Freundin und auch Klassenkameradin, wir waren auch zusammen auf England-Austausch, Frankreich-Austausch, wir haben viele, viele Sachen zusammen gemacht, dass ich so dankbar bin für das, was ich habe und glücklich bin, dass ich mir dessen so bewusst bin. Und da wollte ich dich in dem Kontext fragen, gibt es Sachen, die du bereust, weil du jemandem jetzt nichts mehr sagen kannst oder bist du d'accord damit? Weil ich muss sagen, für mich, ich hätte ja gedacht, natürlich, sie schafft das und lebt und lebt und lebt, aber ich hatte nicht das Gefühl, ach, hätte ich das gewusst, dass sie jetzt stirbt, wäre ich mehr hingegangen, weil ich wirklich so lebe, dass ich dann den Menschen schreibe oder mit ihnen rede, wenn ich den Impuls habe, unabhängig davon, ob jemand krank ist oder nicht. Und hast du so eine, sagen wir mal, verpasste Möglichkeit schon mal gehabt, dass du denkst, ach, hätte ich mal?
Ja, hält auch an bis heute, wird sie auch, glaube ich, nicht mehr ganz weggehen. Also ich bin mit meinem Vater extrem im Reinen. Der ist gestorben, da habe ich immer gesagt, das Verhältnis war geklärt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, das habe ich mit 18 schon gesagt, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich ihm etwas hätte sagen müssen. Von daher konnte ich mit dem Tod bis heute sehr gut umgehen. Verlust ist sehr groß, aber ich konnte ihn in meinem Leben integrieren, diesen Verlust, und positiv verwerten, sage ich mal. Bei meiner Schwester auch, sehr aufgeräumtes Verhältnis auf Augenhöhe, da bleibt kein schaler Geschmack. Bei meiner Mutter, wie gesagt, da habe ich unterschwellig ihr ja immer die Schuld gegeben, dass die Familie gestorben ist, obwohl sie ja gar keine Schuld hat. Mhm. Also ich meine, sie kann ja nichts dazu, dass mein Vater Krebs gekriegt hat oder meine Schwester gestorben ist. Aber aus Kindersicht, das weiß ich heute, habe ich ihr die Schuld gegeben, weil sie ja die Mutter ist und die Verantwortung hat, dass alles in Ordnung ist, weißt du?
Mhm. Wahnsinn, kriegt die richtige Gänsehaut, weil man das richtig so spürt, dieses Gefühl,
Genau, ich weiß, dass das falsch ist, aber ich kann es ja auch nicht mehr rückgängig machen. Ne? Und deswegen sind wir natürlich emotional immer mal wieder aneinander geraten. Das ist jetzt, also das hat uns auch immer weitergebracht. Das ist auch nicht schlimm, aber es tut mir rückblickend, sage ich mal, leid.
Aber also weißt ich du, die, ja. Ich glaube, dass man die Vergangenheit sogar ändern kann, indem man jetzt Frieden da reinbringt. Also mir geht's ja, ich hatte ja, wie gesagt, eine sehr angespannte Beziehung mit meiner Mutter. Muss wirklich sagen, wo ich aufgehört habe, diese Trommel immer, weißt du, diese Trommel immer zu hauen, wie es war, wieso war das so, das hat sie dann gesagt, da wurde ich da verletzt. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, seit ich aufgehört habe, diese Trommel zu schlagen und zu denken, nee, das war alles so, wie es sein sollte, genau richtig, sonst wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich bin oder wäre nicht die Mutter, die ich bin oder der Mensch, der ich bin. Ich bin ihr dankbar. Und deshalb ist auch die ganze Beziehung, die wirklich sehr holprig und sehr steinig war und sehr teilweise von Hass durchzogen, muss ich leider sagen, hat sich verändert. Ich habe jetzt ein ganz anderes Gefühl zu ihr und das ist so, als wenn im Prinzip, als hätte man so ein bisschen Pastellfarben über die Vergangenheit so gemalt, sodass die krassen dunklen Farben so einen Wassertouch bekommen haben und ich ausgesöhnt bin damit und ich glaube, dass damit auch Heilung in meine ganze Vergangenheit gekommen ist. Und das, glaube ich, ist bei deiner Mutter auch, wenn du einfach siehst, dass dieses Kind nicht anders konnte als die übermenschliche Superwoman, die deine Mutter war, dass sie eben das nicht konnte. Sie war ein Stück Gott, aber sie konnte nicht bestimmen, wie das alles läuft. Ich glaube, das ist völlig in Ordnung, dass du das erwartet hast. Das zeigt eigentlich on top die Liebe, die du hattest für sie. Denn du hast sie so groß gesehen, dass du dachtest, sie kann sogar deinen Vater und deine Schwester am Leben halten.
Ja, also und ich glaube, du hast insofern auch recht. Ich wäre ja nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich nicht das alles erlebt hätte, was ich erlebt habe.
Genau.
Und da muss ich sagen, ich halte die Familie zusammen. Ich bin für meine Kinder da, das werde ich immer sein. Ich biete denen ein Zuhause. Und da muss ich sagen, da bin ich stolz drauf. Ich sehe das sogar als Teil einer Lebensaufgabe an, also positiv. Mhm. Keine Pflicht, sondern wirklich eine positive Aufgabe.
Ja, und ich glaube, weißt du, und ich glaube wirklich, dass du dich dafür vielleicht schämst, dass du denkst, du hast ihr das vorgeworfen. Ich denke, dass du damit in Frieden gehen kannst. Weil ich finde, das, was ich dadurch darunter lese, ist nur, dass du denkst, sie ist so ein Übermensch, dass sie selbst das hätte machen können.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich was total Schönes, was du ihr vorwirfst.
Eigentlich ja, ne? Mhm. Eigentlich ist das ein
eigentlich
Kompliment.
Eigentlich ist es wunderbar. Es ist so wie Minou, gibt es auch so was Witziges im Internet. Mit 5 denkt eine Tochter irgendwie, die Mutter kann alles. Mit 8 wird sie dann schon rebellischer. Mit 14 denkt sie, rede nicht mit mir. Dann geht das immer so weiter, bis sie dann eine Frau ist und irgendwann die Mutter tot ist und sie sich dann wünscht, man, jetzt würde ich gerne wissen, was Mama dazu sagt. Na, das ist so ein bisschen dieser Kreislauf. Minou hat das wirklich völlig entsetzt gesagt. Ich sagte, das kann ich nicht. Eine Mama, eine Mutter kann doch alles. Da dachte ich so, wow, ja, eine Mutter kann einfach alles. Und das ist so witzig. Ja. Da warst du einfach, das kleine Kind in dir weiß, eine Mutter regelt alles und deshalb bist du so eine gute Mutter geworden, glaube ich.
Ja.
Weil du einfach so einen Anspruch hast daran und das ist was eigentlich Schönes.
Ja, weil am Ende, weil ich auch so eine gute Mutter hatte.
Genau.
Ne? Also mit allen Konflikten, die man haben kann.
Genau wie ich.
Das ist aber
ganz
menschlich.
Genau.
Das ist normal. Also, genau. Also, genau. Ja, also wir, das ist auch jammern auf hohem Niveau, weil.
Ja, aber
nicht auf hohem Niveau. Man kann Schicksalsgeschichten ja nicht vergleichen, ne? Ich wollte nämlich gerade meine Mutter mit deiner Mutter vergleichen und deine war ja schon ein bisschen bitchier und ein bisschen irre im Kopf. Und das war ja meine nicht. Aber ich glaube, diese emotionalen Konflikte, die man hat, die sind durchaus vergleichbar.
Die hat ja, ne, jeder. Das denke ich auch. Auch die Kämpfe, die jeder hat und auch die Geschichten, die jeder hat. Ne? Zum Beispiel meine Mutter, die eigentlich eine Intellektuelle war mit einem IQ von 140, genau, und eigentlich in so eine Ehe und Familie integriert wurde, worauf sie gar keinen Bock hatte. Das hat sie aus Liebe zu meinem Vater gemacht und hatte gar keine Lust da drauf. Also wenn man schon überlegt, dass sie sich hat in ein Konstrukt zwingen lassen aus Liebe, das ist ja auch schon wieder süß eigentlich. Und meinem Vater ihrem Mann die Möglichkeit gegeben, dass er quasi die Mutter ist. Also das ist eigentlich schon alles, wenn man so guckt, perfekt choreografiert, nur wenn man drin steckt und es gerne anders hätte, weil bei meinen Nachbarn es komplett anders läuft, wo es natürlich auch wieder Katastrophen gab, die man nicht kannte, muss man einfach sagen, Leute, macht euch frei vom Nachbarn, guckt, was die Situation für euch hat und es läuft immer zu eurem Besten, auch wenn es in der Sekunde nicht erkennbar ist. Und so kommen wir zu meinem What Moved Me Most.
Oh, Nadine, Trella mal für uns.
What moved me most?
Ja, genau, Natashi. Um Nadine geht's.
Ach,
Nadines Fingerhut, ja. Tati, meine Schwester, hatte mir geschrieben, weil ich bin ja jetzt nicht so oft bei Facebook oder so, Instagram, weil, wie gesagt, ihr habt ja meine Leidensgeschichte gehört von meinen kaputten Technikgeräten und von den vielen Sachen, die hier anstanden. Ich will es nicht wiederholen.
Als wärst du sonst bei Facebook.
Ja, aber manchmal gucke ich ja schon mal nach dem Rezept. Nach dem Rezept gucke ich schon mal. Ansonsten, ja. Auf jeden Fall hatte Tati mir gesagt, dass Nadine geschrieben hat, dass sie leider sich abmelden muss als Musikerin, zumindest erstmal für eine kurze Zeit, weil sie mit ihren Kräften am Ende ist. Sie muss
das habe ich auch nicht gelesen.
Ja, sie muss aus Selbstverantwortung im Prinzip zurücktreten, weil sie sich so verheizt hat, dass sie nicht mehr kann. Und das finde ich, liebe, ich hab ihr selber auch eine Nachricht hinterlassen. Ich finde es total großartig, liebe Nadine, weil ich weiß ja, du hörst uns und deshalb spreche ich dich auch jetzt mal hier so coram publico an. Ich finde es mega, ich finde es totale Selbstverantwortung, den Stecker zu ziehen, gerade als Künstler, wo du mit Leib und Seele Künstlerin bist, aber zu sehen, dass dieser Druck, dieser Terminstress, dieser Druck, dieses kreativ sein müssen, dieses Abliefern, dieses für jeden erreichbar sein, der Kontakt mit den Fans, du lässt den ganzen Tag Wasser aus deinem Brunnen, ohne zu gucken, dass der Brunnen weiter selber aufgefüllt wird. Und ich finde es völlig legitim und ich finde es auch super, dass du schreibst, du weißt nicht, wie es weitergeht, wann es weitergeht, auch mit deiner beruflichen Geschichte. Ich finde auch, jetzt bist du einfach mal du dran und ich finde es ganz, ganz toll und ja, wir senden dir Küsse und Genesung für deine Seele und vor allen Dingen Ruhe in dir, damit du ganz in Ruhe gucken kannst, was du machen möchtest. Das hat mich sehr berührt, dass so eine Vollblutkünstlerin sagt, sie kann nicht mehr. Das fand ich schon, hat mich echt berührt.
Auf jeden Fall, das berührt mich auch. Ich kann auch, wenn ich mich so in Künstler reinversetze, das ist ja ihr Lohn und Brot, was sie da jeden Tag gemacht hat muss man dann im Moment sagen, das kommt ja dann wie so einer Kündigung gleich, ne? Und das, ich glaube, so kann sich das jeder Nicht-Künstler vorstellen. Wenn ein Künstler sagt, ich mache eine Schaffenspause, weil ich kann gerade nicht mehr, das wäre ja so, als würden wir unseren Job kündigen, weil wir sagen, wir können gerade nicht mehr. Das ist also ein ganz krasser Einschnitt. Und ich kann aber da auch nur sagen, Nadine, du hast schon so viele tolle Lieder gemacht mit deiner wunderbaren Stimme, die sind ja nicht weg. Ne?
Nee, also und auch gerade solche Sachen, wie sie jetzt gerade erlebt. Ich glaube, dass gerade in diesem vermeintlichen Aufgeben oder diesem, in Anführungsstrichen, was die Öffentlichkeit als Scheitern bezeichnet, da liegen ja die Perlen. Denn da wird wieder was erwachen in dir, was heilt und dann kannst du drüber sprechen und andere können eventuell sich selbst auch wiederfinden sozusagen. Und ich finde, das sehen wir ja auch an uns, also zum Beispiel, als wir jetzt abgesagt haben, am Freitag, du hast ja genau gespürt, als ich gesagt habe, ich habe gar keinen Bock, ne? Ich liebe das, den Austausch mit dir. Ich liebe es, euch mitzuteilen. Kriege direkt einen Hustenkrampf. Da war klar, ich kann nicht mehr. Und ich hätte gar keinen Bock gehabt. Und du hast es erkannt. Und ich habe es angenommen, weil ich gesagt habe, Natascha, ich kann nicht, weil es würde mir den Schalter rausreißen. Selbst diese eine Stunde dann, ne, ist einfach nicht drin. Und da muss man, finde ich, auch die Verantwortung für sich selber übernehmen und sagen, pass auf, das grenzt schon an übertriebenem Ehrgeiz zu sagen, ich quetsche jetzt das noch da rein.
Ja, du hast gesagt, ich habe zwar überhaupt keine Lust, aber ich mach's.
Genau.
Und ich habe das gehört.
Das traue ich mich bei dir zu sagen, weil ich weiß, dass ich so einen Safe Space habe, dass ich es mich traue. Deshalb finde ich es so geil an Nadine, dass sie sich in diesem öffentlichen Bereich, wo ihre Leute, die wollen ja die Musik von ihr, dass sie sich da so ehrlich traut, das zu sagen, finde ich total enorm. Also das mache ich echt gerade mal bei meinen Ängsten.
Ja, und die besten Nadine haben eine Schaffenspause zwischendurch eingelegt, wussten in dem Moment auch nicht, wie es weitergeht. Das liegt an eurem kreativen Job. Also ich meine, ihr habt einfach keinen klaren Fahrplan und deswegen wisst ihr auch noch nicht, wie es weitergeht. Aber da ihr einfach kreative Menschen seid, wird es auch irgendwie weitergehen in der Kreativität. Selbst Lena Meyer-Landrut hat mal ein Jahr Pause gemacht, hat ja sogar Konzerte abgesagt, weil sie gesagt hat, alles too much, Bremse, ich kann nicht mehr. Und dass ihr euch ein Stück weit, sage ich mal, überschätzt, rückblickend wirkt das ja so, ist auch ganz normal. Du bist ja drin in einem Trott, du hast ja Termine ausgemacht, als die Energie noch da war und dann sind ja alle Termine und dann ist
genau,
die Energie aufgebraucht.
Genau, da musst du delivern, da sind also, die Karten verkauft. Und
kann ich absolut verstehen.
Und meine liebe Freundin Tina, die hat mir was Geiles geschenkt und zwar hat die mir so eine, das ist wie so ein Mandala, das ist ganz kraftvoll, ich habe das schon aufgemacht, so ein kleines Viereck mit ganz schöner Zeichnung, so ein Reinigungsmandala kann man sagen, das so ein bisschen die Luft reinigt, weil sie ja auch gesehen hat, da, wenn ich in der Praxis bin ich ja im Prinzip, ich liebe dieses Uplifting der Leute, aber du sitzt halt auch festgetackert wie so ein kleines weißes Mäuschen in so einem Käfig und jeder glotzt da rein. Und das fand ich auch mega, dass sie sagt, das ist ein Schutz für dich. Und das finde ich so cool, ne? Weil sie arbeitet ja in der Zahnarztpraxis, weiß auch genau, was es bedeutet, wenn man da sitzt und jedem was Nettes mitgeben will und man selber aber letztendlich nur derjenige ist, der rausgibt, aber im Prinzip nur, sagen wir mal, die Freude der anderen zurückkriegt, aber dennoch ganz schön federn lässt. Und das fand ich auch schön, dass sie mir sowas geschenkt hat, fand ich sehr aufmerksam.
Absolut, absolut aufmerksam. Also Nadine an der Stelle, alles Gute, es wird weitergehen, durchhalten, weitermachen. Wir hören auch deine ganzen Lieder die nächsten Jahre.
Ganz genau. Also alles, alles Liebe und jetzt ist mal Nadine-Zeit.
Jetzt ist mal Nadine-Zeit. Bin ich froh, dass wir den Jingle haben.
Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Also, kleiner egoistischer Einwand natürlich, ne? Weil das ist ja jetzt, ne? Bin ich froh, ist immer egoistisch, bin ich froh, dass wir den Jingle haben. Jetzt würden wir ja wahrscheinlich gerade gar keinen kriegen. Wir haben den und der spielt jetzt auch noch die ganze Zeit weiter.
Edge. Mann, genau so sieht's aus. So.
Da muss ich auch sagen, Fun Fact an dieser Stelle, what moved me most, Haken, haben wir ja. Hier, die Funke Mediengruppe, ne, sehr lustig, hat Funke Medien, bekannt von allen Schmutzblättern, die ihr beim Billig-Zahnarzt und Billig-Friseur kennt, hat Anne Hoffmann, die Chefredakteurin, entlassen, weil die ein Interview mit Michael Schumacher veröffentlicht hat, stand aber drunter. Also die Headline war natürlich erstes Interview mit Michael Schumacher. Die Auflösung ist natürlich, es war ein KI-generiertes Interview. Ne? Wenn er heute noch da wäre, was würde er dann antworten? Hat die KI geantwortet für Michael Schumacher. Und für diesen Fake wurde wurde sie entlassen. Also die Zeitung wurde verklagt, natürlich, die Schumachers lassen da ja nichts anbrennen, verklagt, so, Anne Hoffmann rausgeflogen. Was macht Anne Hoffmann? Klagt zurück. Und was sagt der Richter? Wer von Fake News lebt, kann seine Chefredakteurin nicht wegen Fake News rauswerfen.
Ach, wie geil. Ja, wie witzig. Aber witziges Bürschchen.
Da muss ich aber auch sagen, aber wie assi ist das denn? Das ist KI, also natürlich war das, jede Headline von euch Arschlöchern ist falsch. Da kannst du doch nicht jetzt wegen der einen, weil die Familie sich mal wehrt, sag mal, geht's noch?
Ja, aber
das ist wieder so ein Fähnchen. Dieses Opportune in der Gesellschaft muss endlich mal aufhören.
Ja, wirklich, aber das ist ja wohl ein Scherz. Warte mal, jetzt ruft hier gerade mich. Ich muss mal ganz kurz hier Minou ablehnen, die mich hier anruft von ihrem Kindergeburtstag da. Ihre Freundin hat Geburtstag, keine Ahnung.
Kindergeburtstag, die ist 15.
Ja, ist ja trotzdem Finchi. Die hat sie seit dem Kindergarten, ist die Freundin. Das ist für mich immer noch Kindergeburtstag.
Nee, ist eine fette Party und du weißt nicht, was da abgeht. Ich hoffe, die rauchen keine Vapes.
Nein, Mann, die ist doch so ganz wie ich früher, so ein Spätzünder, Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen. Es war so geil, vorhin waren ja nochmal, endlich sind ja die Pflasterer gekommen, mit Micha zusammen gepflastert. Und dann hat die, weil sie Hunger hatte, wieder so ein Hormon, ich habe Hunger und Flipper-Aus-Anfall gekriegt. Eiskalt vor denen, juckt die gar nicht. Das juckt die gar nicht. Und weißt du, was die Typen nur sagen? Ist doch egal, die ist ja so hübsch. Ich so, Leute, klarer Fall, ihr könnt besser sehen als denken. Ich musste so lachen. Und dann kam Mael dazwischen, wir sind ja wie die Bill Cosbys, nur eben in weiß. Sowas von geil, sagte Mael so, ich habe einen guten Witz von meinem Kumpel. Was ist denn ein Spanier ohne Auto? Wie nennt man den?
Keine Ahnung.
Carlos. Rosa?
Carlos.
Carlos. Muss ich leider sagen, ziemlich witzig, oder?
Sehr witzig, diese doofen Wortspiele.
Oder wie ist ein Waschbär im Gym? Wie nennt man den? Ein Waschbär im Gym.
Scheiße, weiß ich auch nicht.
Waschmaschine. Kommt der da mit den Witzen? Ich musste so lachen. Ich so, oh Mann, leider lustig. Also so hat jeder seins. Der Zehnjährige seine Witze, Minou ihre Partys und ja, es ist, das Leben ist bunt und ich bin froh.
Ich auch. Ich bin auch froh. Also ich habe ja jetzt Urlaub.
Ach, schon wieder? Das ist ja nicht
ausgehalten. Ja, wie, sonst arbeite ich doch immer. Ja, jetzt hat er angefangen. Jetzt habe ich Urlaub. Fahre ich weg? Nein. Habe ich schon, alle fragen immer. Es ist ja eigentlich auch eine Wohlstandsfrage und eine, die einen eigentlich unter Druck setzt. Ne? Es ist aber so eine automatische, genauso wie du jeden Ausländer fragst, wo kommst du her? Ne? Genau. Ist ja auch so eine automatische Frage.
Wie heißt du, wo kommst du denn her?
Ja, wo kommst du denn her? Ja, aus Mannheim. Ich meine jetzt so richtig. Genau. Wo kommst du denn echt her? Ja, aus Mannheim.
Also für einen Ausländer sprichst du aber extrem gut Deutsch.
Ja, genau. Das ist ja alles so, ne? So, weiß ich nicht, passiert so automatisch, sollte nicht. Und dann aber auch diese, das eine ist auch eine soziale Frage, die man, weiß ich nicht. Ja, ich fahre halt nicht weg.
Ja, ist ja, Mann, ich beneide dich. Ist doch mal super, wenn man nirgends hin muss. Das ist für mich ja der reinste Luxus.
Ja, also
ich überlege, wo ich heute alles hingebrettert bin. Hinher. Mael Fußball, hin zurück. Dann in die Praxis und zurück. Und also ich bin bestimmt 7-mal hin und her gefahren. Und nein, liebe Klimaschützer, Greta Thunberg hat euch leider versaut. Sobald ich Klimaschützen höre, muss ich leider an Rechtsradikale denken mit Schildern.
Muss ich kotzen.
Mit Schildern. Es tut mir leid, ihr habt's versaut. Sorry, tut mir leid.
Muss ich kotzen. Aber da hat ja die CDU eine Umfrage gemacht, ne? Die hat eigenständig eine Umfrage ins Netz gestellt, es ist eine beschlossene Sache, dass es 35 keine Verbrennerautos mehr geben soll, ne? Da will man raus für Klimaschutz, also so. Und jetzt haben die eine Umfrage gemacht, ob das die Leute wirklich wollen. Und dummerweise hat das Netz jetzt 80% geantwortet, ja, ist doch auch schon beschlossen. Haben die das ganz schnell runtergenommen und haben von Manipulation gesprochen.
Oh nein.
Die sind doch irre, oder?
Du, aber das ist das Gleiche mit analog und digitalen Fernsehen. Wo ich dann noch gegen Al Gore gepitcht habe und es hieß, ja, wird abgeschaltet, analoges Fernsehen. Entschuldigung, es gibt es immer noch schlecht, aber es ist da. Und das ist doch ein Quatsch. Alle Prozesse hier in unserer Hemisphäre dauern länger als normal, weil du erstmal alles 40 Mal durchdiskutierst.
Ja, und bei Abschaffung von Verbrennerautos auch, jeder Einzelne wird es doch auch gar nicht merken, weil das heißt ja nicht, dass ich mein Benziner 2035 verkaufen muss, nee, das läuft ja dann langsam aus. Du kannst ja, wenn du dann sagst, du gehst zum Autohändler, kannst du halt nur die Autos kaufen, die da angeboten werden und dann ist es entweder, weiß ich nicht, bis dahin Wasserstoff, Hybrid, eben E-Autos.
Ja. Ne? Wasserstoff so, fände ich besser als E, denn da sagen ja auch die Leute wieder, ne, zu Recht, was ist denn mit der Entsorgung der Batterien? Ist auch nicht gerade gesund.
Nein, deswegen wollte ich ja nur sagen, es wird ja keinem auffallen. Weißt du, wenn du 35 dann zum Autohändler gehst, kaufst du das, was da ist. Die Modelle sehen ja dann alle immer noch gleich aus und die werden halt nur anders betankt. Also ich schwöre dir, das wird jedem scheißegal sein.
Mann, natürlich.
Und alle, die dann noch einen Verbrenner haben, die fahren das ja dann bis Schrott. Also, dass kein Verbrenner mehr auf der Straße ist, das dauert ja locker dann nochmal
100 Jahre.
Kann so, ich mal sagen. Eat this, Greta Thunberg, das dauert noch 100 Jahre.
Richtig. How dare you, sag ich da nur. Hör zu, hast du überhaupt was geguckt, wo du ja so viel gearbeitet hast?
Ich habe was geguckt und ich habe noch den Opa. Welche Reihenfolge hättest du gern?
Ich wollte nur ganz kurz fragen, hast du Eric schon gesehen mit Benedict Cumberbatch von Mr. Strange? Hast du das schon gesehen?
Ist das jetzt etwa die TV-Rubrik?
Nein, ich frage dich als Freundin eine Frage-Antwort. Mein Gott, die kann nur noch Rubriken. Die kann nur noch in Rubriken.
Lieber Gott. Genau. Du hast solche Scheuklappen auf. Oh. Nee, habe ich nicht gesehen.
Gut, mehr wollte ich nicht wissen. Dann red jetzt, was du willst.
Dann kommt jetzt der Opa.
Das musst du unbedingt mal lesen.
So, der Opa ist ein Artikel natürlich in der Tat von der NZZ, aber langsam. Grundsätzlich geht es um Gigi D'Agostino, L'amour toujours, was ja, wissen wir alle, was es ist? Das Lied, was auf Sylt missbraucht wurde.
Für den Hitlergruß.
Ponyhof, genau, was sie, genau. Darum ging der Artikel. Also kurz der Artikel und dann unsere Meinung. Es war wieder ganz geil eigentlich bei der Recherche, was da alles wieder rauskam. Also erstens, das Lied ist schon seit 23 war es schon bekannt, dass die Rechten das missbrauchen, das Lied. Es ist ehrlich gesagt ein ganz schön geiler Techno-Song und das ist auch genau die Strategie, dass du einfach Lieder, die zugänglich sind und richtig schöne, gute Laune
gute
bei
Hooks,
Partys
genau,
verbreiten.
Gute Hooks haben,
genau,
die du mitsingen kannst.
Dass du die dann mit einem anderen Text, sag ich mal, versehrst, unterwanderst sozusagen. Also Pop wird benutzt, was bei allen nämlich bekannt ist, um die rechten Parolen publik zu machen, ne? Weil das verbreitet sich dann schneller. Also, schlauer Schachzug, leider aufgegangen, leider die Dämmlachs auf Sylt drauf reingefallen und haben sich auch noch bei filmen lassen.
Mann, meine Nachbarn waren da, die haben noch gesagt, kann nicht wahr sein, trinken sie da schön.
Die waren da?
Ja, die waren da auf Sylt, gerade als das passiert ist und sagten auch so, sie hätten sich so angewidert, nur umgeguckt, wie diese ganzen reichen Schnüsselkinder, die das Geld der Eltern unter die Leute bringen und dann so ausarten. Das kann man sich widerlich nicht vorstellen, haben die gesagt, wie die da abgehen, wie beim Oktoberfest, das könnte man, auf den Tischen tanzen die da, nachmittags um 5, die haben sie nicht alle.
Nee, die haben sie wirklich, die haben vor allen Dingen...
Spring ist Break Wohlstand. Ist dagegen nichts, das ist der Wahnsinn, diese Wahnsinnigen.
Widerlich, dann. Widerlich, wirklich, schämt euch Sylt. Sylt ist wirklich jetzt der letzte Schmutz, da kann Greta auch direkt hinfahren. So, und diese Lieder werden missbraucht, ne? NZZ hat das ein bisschen relativiert und hat halt das so runtergebrochen, dass es ja auch pubertierende, alkoholisierte Jugendliche waren. Ja, da gehe ich jetzt nicht mit. Also, ich meine, so blau kann ich gar nicht sein, dass ich einen Hitlergruß mache. Also, irgendwo ist auch Schluss, ne, mit dem Alkohol zu entschuldigen. Aber was ich ganz geil fand, dass dieser... Weil bei Böhmermann wurde gesagt im Podcast, dass jetzt eigentlich schade für Gigi D'Agostino, dass jetzt dieser Song eigentlich nirgendwo mehr gespielt wird, ne? Weil er natürlich jetzt extrem geframed ist. Und man muss aber auch sagen, dass Gigi D'Agostino sich davon nicht distanziert.
Das wollte ich gerade mal fragen. Wie sieht er das,
ne? Also von
ich finde, dann kann er die GEMA auch nicht mehr einstreichen, wenn er selber verkackt dazu steht.
Also dann wird das Lied nämlich gar nicht mehr gespielt. Wenn er sich jetzt distanziert hätte, ist es ja fast ungerecht, dass du so einen Partyknaller nicht spielst. Aber in dem Fall, dass er sich davon nicht distanziert, sage ich Arschlecken, der kann auch mit Greta nach Sylt. Und Gigi D'Agostino ist, glaube ich, ein richtiges Arschloch, weil der hat nämlich damals, als er das Lied produziert hat, er ist ja nur eine Techno-Maus, ne?
Ja,
also er singt
mäuserig.
Ja nicht selber. Genau, er ist nur Techno-mäuserig. Und dann hat er sich, mehrere Sänger eingeladen, Unbekannte natürlich, ne? Jazzsänger und eingeladen zu einer Session. Die haben dann diverse Sachen eingesungen. So hat er auch Ola Onabule eingeladen. Das ist ein Jazzmusiker. Und der hat sogar noch an dem Text mit rumgefeilt und hat bei der gesanglichen Melodie auch noch seinen Senf dazu abgegeben. Dafür hat er dann 1.275 Euro bekommen.
Ach, guck mal.
Und durfte wieder fahren, genau. Und der ist jetzt wirklich ein Jazzmusiker, der damit sein Geld verdient. Das heißt, der ist auch in Social Media gar nicht so aktiv. Und irgendwann hat 2018 ihn auf Instagram irgendeiner, ein Fan, angeschrieben und hat gesagt, sag mal, das in dem Lied hier bei L'Amour Toujours, das ist doch deine Stimme, oder? Und so hat er das erst mitgekriegt, dass seine Stimme da ein Mega-Hit ist. Und dann hat er gesagt im Interview, ja, ich bin da erst überhaupt jetzt nicht, habe ich gesagt, na gut, so ist es halt, habe ja 1.275 Euro bekommen. Und dann ist es aber so mit ihm, ist er schwanger gegangen mit diesem Gedanken und wurde auch immer saurer. Und als dann noch dieses Lied bei einer Netflix-Produktion, und zwar bei Uncut Gem mit Adam Sandler, aus meiner Sicht kein sehenswerter Film, aber bitte, als im Abspann auch nochmal, da, jetzt reicht's. Nirgendwo wird er genannt, das geht urheberrechtlich gar nicht. Er hat jetzt geklagt gegen Gigi, ich denke, dass er rückwirkend, weil er sagt, wenn er ja genannt worden wäre, solche Musiker werden natürlich über den Bekanntheitsgrad gebucht, hätte er auch mehr Jobs bekommen. Ist ja klar, weil er einfach bekannt, genau, logisch. Also es geht ihm gar nicht darum, dass er das Geld, dass er davon noch Geld haben möchte von dem Song. Er ärgert sich, dass er nicht genannt wurde, dass er der Sänger war. Und das fand ich sehr interessant.
Also ein bisschen die Milli Vanilli-Nummer. Und sag mal, weißt du denn, was der für eine Krankheit hatte? Der hatte ja so eine schwere Krankheit. Naja, wie, er heißt ja eigentlich richtig Lugino Celestino Di Agostino. Heißt ja Gigi D'Agostino. Der hatte eine schwere Krankheit, ist ja deshalb 2 Jahre lang, ist er ja gar nicht aufgetreten. Das ist die Frage, wurde der da einfach von der braunen Seuche heimgesucht?
Ich weiß natürlich nicht, was er für eine Krankheit hatte. Vielleicht so eine ähnliche wie der eine Typ bei Let's Dance. Das war auch so ein kleines Hemdchen. Der ist auch ziemlich dünn hier, der Gigi D'Agostino. Nee, keine Ahnung.
Und die braune Seuche meine ich eigentlich Nazifizierung. Weil wenn der
Nazifizierung,
da, das finde ich ja schon strange. Der ist ja erst jetzt wieder aufgetreten, das erste Mal.
Ja, also er distanziert sich nicht davon, was da passiert. Also er distanziert sich nicht davon, was da passiert ist. Das ist ihm mehr oder weniger wurscht. Und unbekannte Künstler hat er auch noch verarscht.
Ja, das muss man sagen, ist kein Nicer. Ich finde, er sieht auch nicht sympathisch aus, wenn ich ehrlich bin.
Nee,
bei aller Liebe
nicht.
Zu Italien,
muss
ich sagen.
Der hat so ein Rattengesicht,
ja, ich
oder?
Muss auch sagen, ich finde ihn auch sleazy. Es ist ein Sleaze, kann ich sagen.
Ja, find's nicht? Ja, der hat so ein Rattengesicht.
Ja, muss man
der
sagen.
Ist so, ja, der ist, der steht immer, der steht ganz plötzlich hinter dir und fängt an zu reden und sagt irgendwas Böses und du hast gar nicht gemerkt, dass er hinter dir steht.
Ja,
so einer
genau.
Ist das.
Genau, das ist ein bisschen Phantomas, genau.
Steht da ja,
einfach.
Genau.
Steht so hinter
da
dir.
Steht da ein. Genau, und du weißt auch nicht, wie lange er da schon stand. Der ist so, weißt du, so...
Ja, genau. Also einfach ein Unsympath, muss ich sagen.
Ja, Gigi D'Agostino, wir sagen, es ist gut, wenn dein Lied nicht mehr gespielt wird.
Ganz genau.
Geh auch nach Sylt.
Aber
genau.
Ich muss noch ganz kurz ein Dankeschön loswerden, und zwar an meine liebe Katrin Eising, beste Friseurin natürlich der Welt auch. Die hat sich nämlich in die Höhle des Löwen begeben, bei der Konfirmation, um nochmal abschließend ein paar Worte darüber zu verlieren. Die ist nämlich um 7:50 am Tage der Konfirmation, den 26. Mai diesen Jahres, bei uns aufgeschlagen, um mir nur die Frisur zu machen, die sie wollte. Inklusive Haarschmuck.
Sah toll aus.
Es sah super aus, Katrin hat alles gegeben, und das Allergeilste war es, Katrin nur sagte, du kannst mich anbetteln, du kannst mich anflehen, deine Haare bei deiner Hochzeit mache ich nicht. Und das fand ich so geil, weil Minu, nee, so will ich es nicht, so will ich es nicht. Und sie ist eiskalt geblieben und sagte so, du kannst mich anbetteln, ich werde es nicht machen. Und da musste ich schon sehr lachen.
Das war ihr Nein.
Ja, das war ihr Nein und das fand ich total witzig, aber sie hat sich trotzdem so Mühe gegeben, hat ja selber eine große Tochter schon, Jule, und ist eigentlich mit allen Wassern gewaschen und die hätte so ein Gigi, der hätte einfach die Haare abrasiert, die ist ja richtig witzig, aber da muss ich nochmal sagen, ganz dickes Dankeschön, dass du das gemacht hast und an ihren Mann Volker, der ihr Frühstück gemacht hat, damit sie überhaupt kommen kann. Vielen Dank.
Das wäre ja auch überhaupt nicht meine Zeit. Und dann noch so eine pubertierende, aufgeregte, vor diesem Tag aufgeregte Teenie-Braut, die dann noch die ganze Zeit hysterisch sagt, die Locke muss aber anders.
Die Locke muss anders, es regnet gleich. Wäre auch ein Rap.
Wäre auch ein Rap. Da machen wir unser Lied. Das ist ein Party-Song.
Da machen wir uns.
Die Locke muss anders,
ganz
es regnet
klar.
Gleich. Ja, die
ganz
Locke
klar.
Muss anders, es regnet gleich.
No-Nazi-Song, sag ich mal.
Genau. So, jetzt, ich hab Fernsehen geguckt. Wir können gerne die TV-Rubrik machen.
Wird ja schnell gehen. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Bitteschön.
Die TV-Film-Kino-Serien-Rubrik mit Mandana und Natascha.
Spoiler-Alarm!
zwei Sachen geguckt.
Toll. Toll für dich.
Gut.
Toll für dich.
Ich sag aber nicht welche.
Ja, also dann, ich sag mal Servus und Baba. Meine Bildschirmzeit ist vorbei. Ich habe auch Interessanteres zu tun. Auf Wiedersehen. Egal.
Ich habe natürlich Bridgerton geguckt.
Ich auch. Oh, Mann. Ah. Das habe ich schon vor den Steinen und allem gemacht. Oh Mann. Sag, was, wie findest du es?
Die ersten Folgen war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, da kommt aber sehr langsam Fahrt auf und war sehr vorhersehbar. Dann muss ich aber sagen, nee, ich bin ein Fan, wenn man dann das Gesamtpaket mal wieder betrachtet, was sie da abgeliefert hat, Shonda Rhimes. Ich finde es gut, also keine Staffel für mich fällt wirklich im Wert ab. Klar muss man da vorweg sagen, Bridgerton ist eine ganz klare Zielgruppe und die ist nicht enttäuscht worden. Jetzt einer, der Bridgerton Staffel 1 nicht gut fand, braucht sich jetzt auch die vierte Staffel nicht angucken, weil es ist einfach immer gleich, also gleich im positiven Sinne, ne? Und wie Grey's Anatomy, also wer da die erste Staffel nicht mag, braucht die anderen Staffeln auch nicht gucken. Und ich finde gut, sie hat abgeliefert. Ich fand die Sexszene in der Kutsche mega.
Ja, aber weißt du, was ich sagen muss? Die ganze Zeit haben sie ja lauter Interviews gegeben. Ja, wir haben so wild bei den Dreharbeiten, haben wir so wild rumgemacht, dass die Möbel gekracht sind. Das haben sie ja quasi in jedem Interview haben sie das gebracht. Und dass die Eltern, die sollen das eigentlich nicht sehen, weil ich ja so wild hier abgehe. Und dann kam und kam und kam nichts. Dann dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht. So, und dann endlich kam ja die Kutschenszene.
Und der Luke Newton, der Colin ja spielt, ja. Der hat ja ADHS und ist Legastheniker.
Ja, und man kann ihn ja wirklich nicht wiedererkennen. Der hat ja so ein Glow-Up, wie meine Tochter sagen würde, gemacht. Und ich glaube, es gibt sogar eine queere Seitengeschichte mit Eloise und Cressida. Ich glaube, dass Eloise eine Lesbe ist.
Vielleicht.
Die ist ja die emanzipierte, schlaue. Ich finde es ja ein bisschen gemein, ehrlich gesagt, dass sie da so auf Verbitterte macht. Das nervt mich schon so ein bisschen.
Ja, also da wirklich kurz eine persönliche Frage. Ich meine, das ist natürlich nicht in Ordnung, was sie da andauernd gewhistleblowt hat, ne? Das war ja schon, sag ich mal, teilweise Bildzeitung vom Feinsten, ne? Also da hat sie ja schon gossipmäßig alles gesteuert. Aber? Wärst du da jetzt auch so nachtragend? Ich meine, die hat sich ja wirklich entschuldigt. Die war eine einsame, dicke Frau, die keiner wollte. Und deswegen aus ihrer Einsamkeit sie da alle beobachtet und ihre dämliche Zeitung rausgebracht. Also man kann doch das Motiv verstehen.
Penelope, ich nenne sie Penny, liebevoll, gespielt von Nicola Coughlan. Die ist, ich finde es genial, dass sie die Whistlerin ist. Weil
ja, ich auch.
Sie alles aufdeckt und sie hat ja nachher sogar sich selber quasi aufs Schafott geführt. Und ich finde es von Eloise nicht in Ordnung, dass sie die so, ich finde es ätzend. Ich finde, so benimmt sich eine Freundin nicht. Und dass sie mit dieser Zicke da so, quasi die Zicke jetzt als beste Freundin, als BFF hat, finde ich auch ätzend von ihr. Ich bin Penelope-Fan. Ich finde es super. Und spannend ist ja, die Staffel wurde gesplittet. Es geht ja jetzt erst am 16. weiter, Juno. Und der Trailer ist ziemlich gut geschnitten, finde ich. Der Cliffhanger ist super, weil Eloise, die Lesbe, ja Penelope, die Dicke, die aber ein gutes Glow-Up hat, ich finde, ja quasi förmlich zwingt zu sagen, wer sie ist, weil ihr zukünftiger Gatte ja gesagt hat, er will der Whistleblowerin den Gar ausmachen. Das ist genau das Problem. Denn Colin ist kein Fan. Und das, weil ich auch schon dachte, es plätschert so ein bisschen dahin. Da ist ja überhaupt nicht so irgendwie eine Kontroverse drin.
Ja, genau,
drin.
Genau.
Aber das haben sie genial gemacht, weil alleine finde ich, die Kostüme sind so schön. Man kann gar nicht weggucken. Und das fand ich auch in Ordnung,
aber,
dass die
ersten, aber das meine ich, ne?
Ersten drei plätscherten Anfang, so, ja, total öde.
Ja, genau, wo ich dann dachte, da ist euch aber jetzt gar nichts eingefallen.
Ach, und auch die doofen, ätzenden, hässlichen Schwestern, die dann versuchen, ein Kind zu kriegen und die eine weiß auch nicht mal, wie man es macht, ist ja nervig.
Ja, die finde ich auch wirklich nervig, die finde ich drüber. Das ist nervig. Aber die, ja, und Eloise, ja, vielleicht lesbisch und ja, vielleicht. Ja,
ja, aber ist eine coole Frau, finde ich auch einen guten Twist in der Story. Und ich finde die Francesca auch total toll, ne? Um die es ja jetzt auch gerade geht.
Super, die wird den Schwarzen heiraten.
Ja, ganz hübsche, finde ich, ganz, ganz hübsche. Also da freue ich mich schon drauf, wie es da weitergeht.
Ja, und sie finde ich auch sowas von toll geplottet, ne?
Ja,
dass sie so
mega
glaubhaft in ihrem Charakter.
Total.
Ne?
Wie, und dass ja auch, wie die quasi sich begeistert für den schwarzen Adligen, der aber vom Ranking natürlich nicht so ist wie der, den die Königin anschleppt. Aber einfach zu sitzen und zu schweigen, das finde ich ist das Größte, dass man jemanden so sehr liebt, dass man einfach nur die Zeit mit ihm teilt, ohne sich verpflichtet zu fühlen, zu reden. Und deshalb, Natascha, unsere letzten 5 Minuten, lass uns schweigen.
Lass uns einfach schweigen. Hast du nichts geguckt? Ach, das war Bridgerton?
Was, Mann, das habe ich doch schon geguckt, bevor wir eigentlich aufzeichnen wollten, bevor wir abgesagt haben. Jetzt habe
ja,
ich nichts. Nein, jetzt, ich kann nichts gucken. Ich arbeite und dann machen wir hier im Haus und dann bin ich tot und schlafe. Ich kann nichts gucken gerade.
Okay, dann für alle, die natürlich, klar, also jetzt zum Beispiel sowas wie unser treuer und lieber Freund und Ex-Chef Jürgen Erdmann, der uns gerne hört.
Das ist ja nicht mein Ex-Chef.
Achso, ja,
das
dein Kollege
immer
halt.
Lieber Jürgen, so, ja, ich mag dich. Du bist mein lieber Kollege, aber du bist ja nicht mein Chef.
Nee, aber meiner war
das dein Chef?
Ja, der war doch nachher, Gott, ist alles so lange her, aber der war doch nachher, glaube ich, Chefredakteur von Olli Geissen oder so. Oder von Bärbel Schäfer.
Wo warst du denn?
Ja,
noch
von
mal?
Unserem Trash.
Ja, ist auch egal.
Ist auch egal.
Was ist der jetzt
war eine schöne Zeit auf jeden Fall. War eine schöne Zeit auf jeden Fall. Auf jeden Fall, der wird Bridgerton, denke ich, nicht gucken. Aber für dich dann jetzt hier der TV-Tipp, Shogun auf Disney Plus.
Nein, du hast ja nicht reingepfiffen.
Doch, ich bin noch nicht ganz, 2 Folgen fehlen.
Und
noch.
Wie ist
darum
das?
Bist du
also, ich kenn's ja nur mit Richard Chamberlain.
Ja, ich weiß, die haben das Alte, habe ich damals mit meinem Vater geguckt. Ich kenne auch noch Shogun im Original von früher. Mein Vater hat es geliebt, die haben das jetzt neu aufgelegt. Es gibt nur diese eine Staffel, das finde ich gut. Sie haben gesagt, es wird keine zweite Staffel geben, das mag ich. Sie machen eventuell nochmal was aus diesem Genre, weil das so gut ankommt. Hammer verfilmt, Hammer Schauspieler. Man taucht toll ein in die japanische Kultur. Es ist vom Kostüm her super, von der Bildsprache super. Die haben das Japanische auch nicht übersetzt. Da ist jedes Mal Untertitel. Das mag ich ja. Ich meine, du kannst immer Original anklicken. Aber in diesem Fall, ich gucke es persönlich auf Deutsch. Aber wenn du Original anklickst, hättest du es eben auch auf Englisch und Japanisch. Ne? Also die Japaner sind immer in der Originalsprache. Und das finde ich super. Es ist toll geschauspielert. Ganz große Empfehlung. Shogun auf Disney Plus. Absolut eins.
Würde ich auch sehr gerne gucken. Ich war ja auch, wie hieß denn der andere nochmal? Der war auch so geil. Den habe ich ja in Mario Matten einmal geguckt. Sandokan, kennst du den?
Nee, den
Kabir Bendi hat den gespielt, ein ganz hübscher Inder. Ah, den war mal so verknallt in den. Aber weißt du, warum ich dich gefragt habe, ob du Eric gesehen hast mit Benedict Cumberbatch?
Warum?
Ich wollte dich bitten, da reinzugucken, ob es wirklich so gruselig ist, weil ich habe heute eine Kritik gehört, die war intergalaktisch, aber ich würde fast sagen, von dem, was sie erzählt hat, ist es mir vom Vibe ein bisschen zu spooky, weil da geht es ja darum, dass das Kind verschwindet von ihm, von dem Benedict und der versucht das im Prinzip durch, der ist so ein Puppenspieler und versucht durch so eine Puppe dieses Kind wieder nach Hause zu locken, also zwischen Wahnsinn und Realität und auch so ein bisschen sozialkritisch soll das sein. Es muss unfassbar gut sein, weil ich die sehr schätze, die Redakteurin, die mal Filmtipps ausspricht bei Enjoy, aber ich finde es so gruselig und wollte mal fragen, ob du mal reingucken kannst.
Auf Netflix? Mhm. Ja, mache ich für dich.
Danke.
Klingt aber auch für mich fast zu gruselig. Weißt du, was mir auch zu gruselig klingt? Scheiße, wie heißt das jetzt? Das geht da um diese Stalker-Geschichte.
Ach, hör auf, Rentier Baby. Wir haben reingeguckt.
Ja, genau,
also,
Rentier Baby.
Das ist das absolut
hast du reingeguckt?
Widerlichste, was ich in meinem Leben gesehen habe.
Hör mal, ja, und
es ist so schlimm, dass man es erstmal weitergucken musste. Es ist wirklich, es ist nicht auszuhalten. Ich habe es abgebrochen. Es ist wirklich schrecklich.
Ja, habe ich mir gedacht, als ich die Filmkritik gelesen habe. Er ist ja der Original. Er spielt sich ja selber.
Es ist eine
Katastrophe. Also ihm ist das ja wirklich passiert. Und in der Kritik stand nämlich auch, dass man die ersten 2 Folgen kaum aushält. So atmosphärisch düster ist das. Immer nur so Psycho an der Grenze, wo ich auch dachte, oh, ich weiß nicht, ob das was für mich ist.
Ja.
Ich glaube nicht.
Also ich muss ganz klar sagen, Randy Baby, ich habe es einfach mehr reingeguckt, weil es immer wieder vorgeschlagen wurde. Und ich hätte nicht gedacht, also es ist ja ein Wahnsinn, es ist kurz umrissen. Es geht um eine Stalking-Geschichte. Da ist ein Barkeeper, ein verhinderter Comedian, der gern Comedian wäre, wird in einer Bar gestalkt von einer Frau, die sich als Anwältin ausgibt, die nachher aber ganz klar identifiziert und verurteilte
Stalkerin ist. Ist aber eine Penelope, also eine fette Einsame.
Ja, es ist wirklich, wirklich schlimm und die schreibt den Sachen, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, so widerlich, dass ihr umfallt. Also die belästigt das ganze Umfeld. Also es ist wirklich also die, du kannst nicht atmen, so schlimm ist das.
Ja, genau so stand das in der Zeitung und da dachte ich, ich glaube, das brauche ich nicht.
Es ist
genau so stand das da drin.
Das macht so Sinn. Ich wusste nicht, dass er selbst, ich dachte nur typisch Engländer, die haben ja sehr große Hackfressen in ihrer Kartei und dachte, okay, finde ich cool, ne, weil Britain got talent finde ich, sind auch teilweise sehr ugly. Auf jeden Fall muss ich sagen, es ist nicht zum Aushalten.
Die sind auf jeden Fall sehr ugly. An der Stelle nochmal, um lustig zu enden, mein absolutes Highlight wie bei Notting Hill, der Engländer, der WG-Kumpane.
Spikey!
Ja, wie der in Unterhose Spikey die Tür aufmacht. Ja, aber ich meine, hässlicher geht's jetzt nicht.
Nee, geht's nicht. Geht's nicht.
Aber
unsere
eine ganz
kleinen
coole Sau.
Sagen, geht's nicht. Geht's nicht.
Ja.
Geht's nicht.
Ein Hoch auf Spikey. Das ist der Durchschnittsbrite.
Ja, wirklich. Oh Gott. Wirklich, oh Gott. In diesem Sinne, mit diesen schrecklichen Bildern verabschieden wir uns.
Mit dieser Schublade und mit diesem Vorurteil, da verabschieden wir uns jetzt.
Richtig. Ich meine, Camilla Parker Bowles, I beg your pardon, die ist ja wohl auch grottenhässlich.
Die ist ja auch grottig hässlich.
Oh, total, das ist auch so, oh, wie fies. Also, es geht gar nicht. Aber
oh
gut.
Gott, ja, den ganzen Zyklus waren wir noch nicht fies. Da konnten wir jetzt
wirklich
zum Schluss hier mal ein bisschen abledern.
So, in diesem Sinne. Bye bye, my darling.
In diesem Sinne.
So. Bye bye. Ich sag mal so, es war sehr schön. Vielen Dank. Und ich werde jetzt mal weiter gucken, dass die Hühner im Stall sind, damit ich sowas nicht nochmal höre, sonst splatter. In diesem Sinne, Rain. Servus.
Sauer aufs Huhn.
Ja, ja, wirklich. Servus
du.
Und.
Ba, ba, ba.